Ja, wir haben uns beschäftigt, also jetzt schon seit längerer Zeit, das ist jetzt schon das dritte Semester, dass wir uns beschäftigen mit der Schöpfungsgeschichte. Und zwar folgen wir einer Anregung Rudolf Steiners, dass in der hebräischen Sprache, in dieser starken, sage ich mal, imaginativen Bildkraft der hebräischen Sprache, aus der Art, wie mit den Lauten umgegangen wird, die Bilder wieder lebendig werden können, die eigentlich der hellsichtige Mensch hat, wenn er auf dieses Schöpfungsgeschehen zurückblickt. Also das heißt, die ganze hebräische Denkweise fällt ja in eine Zeit hinein, wenn man denkt, so beginnend mit Abraham beginnt eigentlich diese Aufgabe schon, wo allmählich das alte Hellsehen in der Menschheit zu verschwinden beginnt. Es ist eigentlich nur mehr wenige Menschen haben, also wenige haben noch einen unmittelbaren Einblick in die geistige Welt, aber es beginnt gerade insbesondere bei den Hebräern eine sehr starke Ausbildung des Intellekts auch. Und man hat dann versucht, eben in das Geschriebene, in das Gesprochene, aber vor allem auch geschriebene Wort, eben diese Bilder aber hinein zu Geheimnissen, die wenigen hellsichtigen Menschen, die es noch gab, die Eingeweihten zumindest, die es noch gab, die das erleben konnten. Und so, dass man sozusagen im Nachgestalten aus der Sprache heraus auch für die anderen Menschen diese Bilder irgendwo wieder lebendig machen kann. Und mit dem haben wir uns also intensiv beschäftigt, also schon dieses erste Wort, dieses Bereshit, also im Hebräischen wird das erste Kapitel der Genesis überhaupt eben überschrieben mit dem Wort Bereshit. Also wenn man von Bereshit spricht, ist das einfach das erste Kapitel der Genesis. Und in diesem das da drinnen ist, also da wird einmal so angedeutet, eine, weiß ich nicht, Weltenkugel, eine Blase, ein Bereich, in dem sich diese ganze Schöpfung, ein gewisser Raum im Astralischen, könnte man sagen, muss man auch dazu sagen, die Schilderung ist vielleicht wichtig, die Schilderungen der Genesis beziehen sich im Wesentlichen darauf, was sich in der Seelenwelt abspielt. Das ist keine äußere Schilderung primär, sondern das Äußere ist dann nur die Folge davon. Aber es wird eigentlich geschildert, naja, man könnte sagen, was die Elohim selber, also die Schöpfergötter, die sieben Elohim, was die erleben im Zuge dieses Schöpfungsgeschehens. Und auch, wie sich langsam ihr eigener Bewusstseinszustand weiterentwickelt, weiterentfaltet. Es beginnt nämlich am Anfang noch mit einem vergleichsweise dumpfen Bewusstsein dieser Elohim, obwohl sie also sehr, sehr erhabene Wesenheiten sind, die ja sehr, sehr weit über uns drüber stehen. Trotzdem haben wir davon gesprochen, sie hatten beispielsweise etwas noch nicht, weil es das in der ganzen Weltentwicklung bis daher noch nicht gegeben hat, sie hatten noch nicht so etwas, was wir heute als Gegenstandsbewusstsein bezeichnen. Also, dass man sich etwas gegenüberstellen kann, sich sozusagen vom Rest der Welt trennen kann. Dieses Bewusstsein hatten die Elohim selber am Beginn, also am ersten Schöpfungstag, noch nicht. Rudolf Steiner weist darauf hin, dass das erst dann dort herauskommt, wo sie das Licht erschaffen und dann auch sehen, und es war gut. Sie betrachten, also sie stellen etwas aus sich heraus und können sich dem dann betrachtend gegenüberstellen. Und an dem entzündet sich sozusagen ihr Gegenstandsbewusstsein. Das hat zugleich aber auch die Folge, dass sich die Elohim notwendigerweise immer mehr von ihrer eigenen Schöpfung trennen. Sie schaffen etwas, im Moment des Schaffens sind sie damit ganz stark verbunden noch, aber dann, wenn das mehr oder minder fertig ist, steht das als etwas von ihnen Getrenntes da in der Welt, bleibt selbstständig bestehen. Und dann können sie sich eben betrachtend gegenüberstellen und dann können sie erkennen, es war gut oder schön, das was also im hebräischen Text immer mit dem Kitob war gut. Tob, was auch im Namen Tobias vorkommt, etwa Tob ist, heißt schön oder gut. Und also wobei eben zwischen schön und Gut, also zwischen dem Ästhetischen und Moralischen wird im hebräischen Empfinden da gar nicht unterschieden, sondern es ist eigentlich, bedeutet es war auch in seiner äußerlichen Erscheinung Ausdruck des Geistigen, das es geschaffen hat. Das heißt, sozusagen die Schöpferkraft, die es hervorgebracht hat, wird eigentlich auch sichtbar an der äußeren Form. Das heißt, es ist vollkommener oder mehr oder weniger vollkommener Ausdruck dieser darin wirkenden, schaffenden Kraft geworden. Also erst da beginnt dieses Gegenstandsbewusstsein langsam aufzuleuchten, der Elohim. Am Anfang eben, wo dieses Wort Bereshit ertönt, haben wir es einmal gesagt, in dem Buh ist so etwas drinnen, na wie einmal dieser Weltbereich in der astralischen Welt, in dem sich diese Schöpfung abspielt, in dem Rrr, das da drinnen ist, also hebräisch das Zeichen Resch, ist eine ungeheure, ja, man könnte sagen, astrale Beweglichkeit, eine ungeheure astrale Kraft drin. Rrr, ist eigentlich der astrale Laut schlechthin, also da ist eine ungeheure, aber im Grunde noch eine relativ ungezügelte astralische Kraft drinnen. Das ist also, man könnte sagen, eine Rohkraft drinnen. In das ganze Gebilde schlägt aber der Funke des Geistigen ein. Also das heißt, das Geistige, das die eigentliche schöpferische Quelle ist. Dieser Funke des Geistigen schlägt also ein in diese astralische Welt und beginnt sie dadurch zu formen. Und dieser Einschlag des Geistigen wird in dem Wort Bereshit angedeutet, einerseits durch das Sch. Das Sch ist für die Hebräer nämlich das zischende Feuer, das Feuer des Geistes eigentlich. Wir haben davon gesprochen, in der hebräischen Schrift unterscheiden die Kabbalisten zumindest drei Mütter, drei Buchstaben, die Mütter sind. Und die stehen eben für das Geistige, für das Seelische und für das Leibliche. Und für das Geistige steht eben das Shin, das Sch, das ist das Zeichen für das Feuer. Das Aleph ist nicht vergleichbar mit unserem A, kann allerdings zum A vokalisiert werden. Und man muss dazu sagen, wirst du wahrscheinlich wissen, die Hebräer schreiben nur die Konsonanten oder zumindest ursprünglich nur die Konsonanten. Erst später hat man dann so ein Punktzeichen angewendet, die über oder unter die Konsonantenzeichen gesetzt werden, die dann andeuten sollen, mit welchen Vokalen das ausgesprochen werden soll, wie das vokalisiert werden soll. Und da ist oft dieses Aleph, das eben eigentlich ein Konsonant ist, ein ganz eigenartiger Konsonant, für den es nämlich im Deutschen gar keine direkte Entsprechung gibt, zumindest nicht ein Schriftzeichen. Wir haben davon gesprochen, es ist sowas wie ein neuer Stimmansatz. Nur wenn ich sage, ich möchte verreisen, das Wort verreisen, wenn ich das vergleiche, aber im Winter werden die Scheiben vereisen. Vereisen. Neuer Ansatz. Und das, was bei uns eigentlich zwar durchaus gesprochen da ist, also der Unterschied verreisen oder vereisen, ist deutlich, aber das schreiben wir nicht. Also in der Schrift wird das nicht sichtbar. Im Hebräischen wird das angedeutet durch dieses Aleph. Also das ist dieser neue Stimmansatz sozusagen, der drinnen ist. Und der steht für Seelische. Also das ist die zweite Mutter, die für Seelische steht. Und dann gibt es die dritte Mutter, die fürs Physische, fürs Leibliche steht. Das ist das M. Wie es etwa im Mayim, im Wort Mayim drinnen ist. Mayim kommt vor auch in dem Wort Hashamayim. Das heißt dort eigentlich der Himmel, heißt genauer aber eigentlich die himmlischen Gewässer. Mayim ist nämlich Wasser. Wasser, das ist also ein relativ dichtes Element sozusagen, aber immer noch ein strömendes, ein fließendes. Also wenn die Hebräer auch vom leiblichen Element sprechen, vom mir aus materiellen Element, meinen sie zunächst noch etwas immerhin sehr plastisch Bewegliches. Also noch nicht was ganz Erstarrtes. Und da sich ja diese ganze Schöpfungsgeschichte oder diese Schilderungen eben überhaupt in der Seelenwelt abspielen, ist das halt sozusagen, sind das die dichtesten Seelenkräfte, könnte man sagen. Man könnte vergleichen, Rudolf Steiner gibt auch da mal in der Theosophie so eine gewisse Gliederung an der ganzen Seelenwelt in sieben Bereiche. Da geht es also unten, die unterste Region ist die Region der begierten Glut. Das ist also die allerunterste, die ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig ausgebildet im Übrigen. Was zu der Zeit, wo die Schöpfungsgeschichte beginnt, ist das, was dann die zweite Region später ist, die Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit. Und das ist eine sehr interessante Region, weil aus der sind entnommen unsere ganzen Sinnesqualitäten, wie das Erlebnis rot, grün, das Erlebnis Wacholderduft von mir aus, das Erlebnis eines Klanges, ein Ziss oder dergleichen, also Klangerlebnisse, das, was wir sinnlich wirklich dabei erleben, dann hat das seinen Ursprung dort in dieser Region der Seelenwelt, also Farben, Töne, Gerüche, Geschmacksnuancen sind etwas, was ihre Realität in der Seelenwelt hat. Ich meine, was alles als physisches ist, wenn wer sagt, na rot, das ist eine Schwingung, elektromagnetische Schwingung von, weiß ich nicht, 600 Nanometer oder so, dann hat das mit unserem Erlebnis rot überhaupt nichts zu tun. Ich will nicht abstreiten, dass dort, wo uns rot erscheint, auch diese elektromagnetische Schwingung ist. Mag schon sein. Aber mit dem Erlebnis rot hat das nichts zu tun. Und das Erlebnis rot ist aber auch nicht irgendein Nervenimpuls im Gehirn bloß. Das finde ich auch nur elektrische Impulse, von mir aus chemische Vorgänge in den Nerven oder in den Nervenverbindungen. Aber die haben mit dem Erlebnis rot nichts zu tun. Und das ist ja interessant, dass auch die Wissenschaft heute im Grund mit den Sinnesqualitäten nicht wirklich was anzufangen weiß. Mittlerweile hat man es eher sogar aufgegeben, sich damit zu beschäftigen. Und manche sagen, ja, eigentlich in der Realität gibt es nur die Gehirnvorgänge und ja, rot. Ich habe es euch eh schon oft gesagt, also ein gescheiter Satz ist, rot ist die Codeform, wie eine Wellenlänge von 600 Nanometer im Bewusstsein erscheint. Toller Satz, klingt wissenschaftlich, nicht wahr? Bitte, was tue ich mit dem Satz? Es ist eigentlich ein völliger Nonsens, er sagt überhaupt nichts. Also da weiß ich über das Rot nachher genauso viel wie vorher. Also das heißt, die Realität der Farben ist eigentlich in dieser Region der Seelenwelt zu suchen. Daher im Grunde, schon allein dadurch, dass wir sinnliche Wahrnehmungen und sinnliche Erlebnisse haben, ist das ein Beweis für die Existenz der Seelenwelt. Im Grunde. Wir haben sie vor Augen, ist sie halt in abgeschatteter Form, könnte man sagen, sehen wir sie da, weil sie sozusagen diese Seelen, diese Farbqualitäten, diese seelischen Farbqualitäten beispielsweise legen sich halt sozusagen über die Gegenstände darüber und sie werden, man könnte sagen, verdunkelt geradezu durch die Gegenstände, sie werden abgeschattet dadurch. Also das heißt, das, was wir hier in der sinnlichen Welt an Farben erleben, ist nur ein müder Schatten dessen, was man erlebt, wenn man es jetzt im rein seelischen Erleben erfassen kann. Das heißt, wenn man bis zur Hellsichtigkeit letztlich gelangt. Also wirkliche Imaginationen sind dann aus diesen rein seelischen Qualitäten gewoben und da ist diese Abschattung, die durch die sinnliche Welt gegeben ist, fällt dann weg. Also da sind sie dann viel intensiver, haben viele neue Nuancen und es gibt dann durchaus verschiedenste Stufen auch, also in diesen Farberlebnissen, aber das ist ein ganzes eigenes Thema. Aber das in etwa, könnte man sich vorstellen, ist das Stoffliche, aus dem jetzt einmal gewoben wird, diese ganze Schöpfung, also so wie sie hier in der Genesis geschildert wird. Und das ist das, was also die Hebräer mit dem Mayim meinen, diese Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit, also wo vor allem die Sinnesqualitäten drinnen sind. Also diese, das Ganze beginnt ja dann schon mit einer ersten Scheidung. Es werden Himmel und Erde geschieden, wie es so schön heißt. Hashamayim und Haaretz. Damit wird ein Bereich geschaffen mit dem Hashamayim, die himmlischen Gewässer, die eben das Sch drinnen haben. Da ist nur das geistige Feuer nämlich drin wirksam, im irdischen Gewässer sozusagen. Mayim ist das nicht mehr drinnen. Da ist nur mehr dieses wenn man diesen Laut M erlebt, ist das das mit den Lippen verkosten. Einmal so, ist ein starker Lippenlaut. Wann sagen wir, das war aber gut, das schmeckt gut. Also ich verkoste etwas, ich will mir etwas einverleiben, genussvoll einverleiben. Das ist also das, was hinter diesem Mayim, hinter diesen Gewässern sozusagen steht, als Erlebnis sozusagen. Etwas genussvoll sich einverleiben oder sogar Leibliches zu bilden. Etwas nach innen zu nehmen, einen gewissen abgesonderten Bezirk, aber hier also als Hashamayim ist das Ganze eben noch ganz durchfeuert, also vom Feuer des Geistes. Und als Gegensatz Haaretz, mit dem Zade am Ende, dieses Z, bekommt das Ganze eine relativ scharfe Form, also da wird es was sehr konturiertes, man könnte fast schon sagen Gegenständliches, aber halt immer noch in der Seelenwelt, aber ein sehr stark abgegrenzter Bezirk. Das weist darauf hin, dass dann, man könnte sagen, stärkere Antipathie oder Egoismuskräfte drinnen sind. Weil Egoismus heißt, ich grenze mich ab, will etwas nur für mich haben und der Rest soll nicht daran teilhaben können. Und Egoismus beginnt ja eigentlich also im Seelischen. Also im Seelischen bedeutet Egoismus, ich nehme im Grunde einen Teil dieser Seelenwelt für mich heraus und baue so einen Art Gartenzaun herum und da lasse ich niemand hinein. Und ich will mich aber auch nicht mit dem anderen verbinden, so richtig. Also ich löse mich heraus. Ist natürlich eine der Voraussetzungen dafür, dass zum Beispiel später mal überhaupt eine Verkörperung möglich ist, weil dazu muss ich mich aus dem Gesamtzusammenhang bis zu einem gewissen Grad herauslösen, heraustrennen. Also wenn wir vom Egoismus reden, vom Abgrenzen reden, ist das nicht nur was Schlechtes, sondern es ist auch bis zu einem gewissen Grad eine Notwendigkeit, um überhaupt später mal den Menschen, aber auch den Tieren, den Pflanzen und so weiter es möglich zu machen, sich zu verkörpern. Weil das heißt, sie werden aus dem Insgesamt der Seelenwelt, von der sprechen wir jetzt, herausgerissen. Die Grenze ist natürlich niemals so scharf und so undurchlässig wie im Physischen die Grenze zwischen den Gegenständen ist, namentlich zwischen den festen und harten Gegenständen. Also es ist immer noch eine ziemliche Durchlässigkeit da. Aber immerhin, einzelne Seelenbezirke sondern sich heraus. Und da ist es insbesondere mal dieser Gegensatz von Hashamayim und Haaretz, die himmlische Welt und die irdische Welt. Die irdische Welt ist eben, weil sie diese Egoismuskräfte von Haus aus relativ stark in sich hat, ist eine finstere, ganz finstere, dunkle Welt. Die offenbart nichts von sich, die hält alles in sich zurück. Und darum heißt ja dann auch, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern der Tiefe und Finsternis herrschte über der Tiefe und so weiter. Also es ist ein sehr finsterer Bereich. Und die Elohim selber bleiben in dem Bereich, den wir als Hashamayim bezeichnen, also die himmlische Welt. Sie gehen im Grunde nicht hinein in diese Erdenwelt, in dieses Haaretz, sondern das ist etwas, was außerhalb von ihnen selber bleibt, wo sie nur mehr dann ihre Schöpferkräfte gestaltend hineinschicken. Aber man könnte sagen, weitgehend von außen. Ganz am Anfang ist die Trennung noch nicht so sauber, aber sie wird mit der Zeit immer stärker. Also eben, wenn es dann auch schon heißt, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, nicht er schwimmt nicht in den Wassern, sondern er schwebt über den Wassern oder brütete über den Wassern, wie man es auch übersetzen kann. Und mit dem Erschaffen des Lichtes erwacht, also wie wir sagten, das Gegenstandsbewusstsein jetzt der Elohim. Also sie können jetzt diese Schöpfung, die sie hervorgebracht haben, oder den Anfang dieser Schöpfung, die sie hervorgebracht haben, sich hier betrachtend gegenüberstellen. Das Licht, na, Licht ist eine interessante Sache. Sowohl im sinnlichen Erleben als auch im astralischen Erleben. Die Frage ist ja oft, die oft auch die Schüler stellen im Unterricht, kann man Licht sehen? Kann man Licht sehen? Hat wer schon Licht gesehen? Eigentlich nicht. Man sieht nur die Wirkung des Lichtes, wenn es an etwas Gegenständlichem erglänzt. Also zum Beispiel nehmen wir Taschenlampe in der Nacht und leuchtet, dann sieht man doch den Lichtkegel. Ja, aber wenn man genau schaut, was sieht man eigentlich? Die Staubflankerln, die aufleuchten im Licht, die bezeichnen den Lichtkegel. Wenn es eine ganz saubere Luft ist, sieht man praktisch keinen Lichtkegel. Das ganze Weltall, der ganze Sternenhimmel am Abend ist durch und durch erfüllt mit Licht. Und trotzdem sehen wir, das Licht, das zwischen den Sternen da ist, überhaupt nicht, sondern es ist finster. Und trotzdem ist dort, was uns finster erscheint, in Wahrheit alles erfüllt von Licht. Also wir sehen eigentlich nur Leuchtendes oder Beleuchtetes. Und das Licht dazwischen sozusagen, das sehen wir eigentlich gar nicht. Und ähnlich ist es hier auch bei den Elohim. Sie sehen das Licht, also sie erschaffen das Licht und dann sehen sie, es war gut, und sie sehen es deswegen, weil es erglänzt an dieser dunklen Erdenwelt. Die ist sozusagen der finstere Gegenstand, an dem das Licht aber jetzt reflektiert wird. An dem spiegelt sich das Licht, das sie selber ausstrahlen. Und das ist was unheimlich Interessantes, weil dieses Licht, das sie eigentlich selber ausstrahlen, darin liegt ja sozusagen ihre ganze Wesenheit drinnen. Das heißt, sie sehen im Grunde sich selbst im Spiegel, könnte man sagen, in gewisser Weise. Das heißt, es ist auch ein Schritt zu einer weiteren, könnte man sagen, Selbsterkenntnis dieser Elohim. Sie lernen sich selber erkennen, indem sie ihr geistiges Licht, ihr seelisches Licht gespiegelt sehen an der Schöpfung. Dadurch lernen sie etwas über sich selbst. Und mit dieser Erschaffung des Lichtes, mit der Scheidung von Licht und Finsternis, tritt auch etwas sehr Wichtiges ein, wenn es dann heißt, Vayikra Elohim Laor Yom Velachoshek Kara Laila. Das ist also am zweiten Blatt. Dann. Also, und es nannten die Elohim das Licht Tag und die Finsternis nannten sie Nacht. Und dann Vayhi Erev, Vayhi Voker, Yom Echad. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Yom, der Tag, ist etwas Wesenhaftes, darüber haben wir auch schon gesprochen. Es sind eigentlich die Zeitgeister, die hier angesprochen sind, die hier jetzt ihre Funktion aufnehmen, könnte man sagen. Und die von diesem Zeitpunkt an sehr stark als, na, man könnte sagen, als die Diener, als die Helfer der Elohim wirksam werden, namentlich in dieser Erdenwelt. Also man könnte sagen, die Elohim schaffen eigentlich durch oder mit Hilfe dieser Zeitgeister, die hier in der Bibel Yom genannt werden. Also die Zeitgeister oder Archai, wie sie auch genannt werden, Urengel. Also diese hohe Engelhierarchie, die sind sozusagen die primären dienstbaren Kräfte der Elohim, könnte man sagen. Und ab dem Zeitpunkt, an dem die wirksam werden, eben am Ende des ersten Schöpfungstages, das ist so etwa der Zeitpunkt, wo wirklich die Elohim im Grunde nur mehr von außen hineinwirken in dieses ganze Schöpfungswerk. Und innerhalb dieser Erdenwelt namentlich wirken, nehmen diese Zeitgeister, Yom, nehmen diese Impulse der Elohim auf und vollbringen hier das Werk letztlich nach den Anweisungen, wenn man es so menschlich halt ausdrücken will, also nach dem, was eben von den Elohim herunterkommt. Am zweiten Tag geht dann diese Scheidung weiter, also es ist ein fortlaufender Prozess von Trennungen im Grunde, durch die sich diese ganze Schöpfung vollzieht. Also am zweiten Tag heißt Vayomar Elohim Yehi Rakia Abetoch Hamayim Vihimavil Ben Mayim Lamayim. Zweiter Tag. Und es sprachen die Elohim, es werde eine Feste zwischen den, inmitten der Wasser und sei scheidend zwischen Wasser und Wasser. Also diese Feste, Rakia, ins Lateinische dann übersetzt als Firmamentum. Das ist ein sehr, sehr interessanter Begriff. Es ist damit in Wahrheit nicht gemeint, irgendein fester Gegenstand vielleicht. Es ist einmal primär gemeint, überhaupt diese scheidende Kraft. Rakia, da ist eine sehr starke Kraft drinnen. K hat was stark Gestaltendes. K, 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 k. Da wird gestaltet. Und zwar ist es insofern diese Feste eine sehr hohe geistige Kraft, die man dann später, namentlich im Mittelalter auch, aber selbst schon bei manchen antiken Schriftstellern bezeichnet hat als den Kristallhimmel auch. Der Kristallhimmel, das ist etwas, was noch außerhalb des Tierkreises sich befindet. Und dem, das ist jetzt die primitive Vorstellung, da sind halt die Sterne montiert irgendwie drauf oder angepickt drauf. Nur das ist also ein sehr primitives äußeres Bild. Dieser Kristallhimmel ist eigentlich, ja, es ist in gewisser Weise die Grenze überhaupt des sichtbaren Universums, wo's aus dem Räumlichen in etwas Außerräumliches bereits übergeht, also wo wir keine äußere sinnliche Entsprechung mehr dafür haben. Bis zum Tierkreis hinauf, also sprich bis zur Sternenwelt letztlich, sehen wir noch irgendeinen sinnlichen Abglanz. Aber was dann weiter ist, ist mit räumlichen Begriffen überhaupt nicht mehr zu fassen. Und das ist aber ein ganz wichtiger Bereich, weil dort, jenseits des Tierkreises, hinter diesem, das aus dem Räumlichen hinausführt, kann ich gar nicht mehr sagen, hinter. Also dort, wo jedenfalls dieser Kristallhimmel beginnt. Dort ist nämlich die eigentliche Quelle, wo die Ich-Kraft etwa herkommt. Die Ich-Kraft finde ich nicht im Tierkreis. Ich finde sie auch nicht im Planetensystem. Sondern die liegt also jenseits dessen, was wir jetzt da sinnlich am Himmel noch sehen können. Also das Ich ist noch dahinter. Von dort kommt das, also eine Region, die räumlich überhaupt nicht mehr, auch nicht im Abbild erfassbar ist. Und das wird jetzt also einmal hier sehr stark betont. Also es wird jetzt sozusagen diese Grenzlinie gezogen zwischen dieser Welt, die, wo das Ich herkommt, und dem Rest der Welt. Die Schöpferkraft der Elohim, die kommt von jenseits dort, also von jenseits des Kristallhimmels, von dort kommt sie, aber sie arbeitet hinein in eine Welt, die eben diesseits des Kristallhimmels liegt. Und diese Ich-Kraft der Elohim, von der wissen wir auch, dass letztlich unsere Ich-Kraft auch davon herstammt. Wir haben unser Ich im Grunde, unser menschliches Ich dadurch bekommen, dass die Elohim am Ende des Sechstagewerkes, wir haben 7 Tage, ist ja der Tag der Ruhe, da wird es oft 6-Tage-Werk, manchmal auch 7-Tage-Werk, aber der 7. ist eben der Tag der Ruhe. Aber nachdem also dieses 6-Tage-Werk abgeschlossen ist, haben sich die Elohim so weit weiterentwickelt, dass sie ihr Ich hinopfern können. Sie haben einfach was Höheres entwickelt, was viel höher ist als das Ich. Und sie brauchen es nicht. Weil es ist schon zu Beginn der Schöpfungsgeschichte, ist das Ich sozusagen ihr unterstes Wesensglied. Das entspricht also dem, was bei uns der physische Körper ist. Es ist schwer vorstellbar, aber für uns ist das Ich so primär mal das Höchste, was wir noch irgendwo erreichen können, weil von den geistigen Wesensgliedern, da haben wir schon gar keine Vorstellung. Aber selbst von unserem Ich wissen wir eh höchstens in der Regel, naja, irgendwie haben wir eins, aber was das so genau ist, ist schon viel schwerer zu erkennen. Also was für uns noch so was ganz Oberstes ist, das ist für die Elohim zunächst schon am Beginn der Schöpfungsgeschichte das Unterste. Und sie reifen im Zuge des Schöpfungsprozesses dahin, es hinopfern zu können, es aufgeben zu können, und es wird dann, könnte man sagen, vervielfältigt, wenn man so will, und wird dadurch der zündende Funke, aus dem sich unser menschliches Ich entzündet. Und es ist wirklich nur ein Funke, natürlich, weil was dann aus dem menschlichen Ich wird, das machen wir daraus. Weil es ist ja dann unser Ich. Also das heißt, es wird ein Feuer entzündet, aber wie das dann ins Lodern kommt und wie es weitergeht mit dem, ob das zur großen Flamme anwächst oder ob das nur so ein bisschen dahin glost, das ist unsere Aufgabe dann. Das ist nicht mehr Aufgabe der Elohim. Also sie geben damit, indem sie das hinopfern und sozusagen so tausende, Millionen Funken ausstreuen dadurch geben sie die Möglichkeit also für unsere Ich-Entwicklung. Und das heißt aber, unser Ich hat seinen Ursprung eben auch dort jenseits des Kristallhimmels. Von dort her kommt es. Und wir haben potenziell in unserem Ich dieselben oder sagen wir mal verwandte Schöpferkräfte, wie sie die Elohim haben, nur halt so miniatur, winzig, putzig, klein. So eine große Schöpfung können wir halt noch nicht hervorbringen, wir können halt ganz kleine Dinge hervorbringen, aber immerhin. Und wir haben auch etwas anderes noch gemeinsam mit den Elohim, dass wir auch eben prädestiniert sind, sehr stark dieses Gegenstandsbewusstsein zu entwickeln. Und das haben wir im letzten Vortrag am Ende ein bisschen angedeutet, nämlich die Selbsterkenntnis. Also das heißt, dass wir etwas über unser Ich erfahren, welche Qualität, welche Reife wirklich unser eigenes individuelles Ich hat, das erfahren wir wirklich am stärksten dort, wo wir uns unseren eigenen Schöpfungen gegenüberstellen, also unseren eigenen künstlerischen Schöpfungen freuen. Weil Gegenstandsbewusstsein kann ich zunächst entwickeln, auch an den Naturgegenständen, denen ich gegenübersteht. Die sind sozusagen fertig mir gegeben und kann sagen, gut, also da ist der Stein und da bin ich, das ist was anderes. Aber dadurch erfahre ich über mich noch nicht sehr viel, außer ich bin was anderes als der Stein. Aber so wirklich über meine eigene individuelle Wesenheit erfahre ich etwas, wenn ich mich meinen eigenen künstlerischen Schöpfungen im weitesten Sinne gegenüberstelle. Egal auf welchem Gebiet, sei es auf dem Gebiet der bildenden Kunst, aber genauso in der Musik, in der Malkunst, in der Dichtkunst, alledem kann man sich gegenüberstellen. Das heißt, man bringt eigentlich etwas hervor, und wenn es ein wirklicher Künstler etwas hervorbringt, ist der Prozess ja sehr ähnlicher wie bei den Elohim. Zuerst ist es ein etwas, was sich in ihnen, könnte man sagen, regt, bewegt. Da haben sie aber noch kein rechtes Bewusstsein davon, wie das eigentlich ist. Es ist im Grunde noch eine relativ unbewusste Willenstätigkeit. Und dann beginnen sie es auszusprechen. Das ist eben ihre Art, wie es in die Welt hinaustritt. Es ist immer jeder Schöpfungstag ab dem zweiten Schöpfungstag beginnt mit dem Vayomer Elohim. Und es sprachen die Elohim. Vayomer Elohim. Also indem sie es aussprechen, bringen sie die Schöpfung hervor. Das Wort der Elohim ist halt etwas Gewaltigeres als unser Wort. Ich meine, wir bringen auch, indem wir aussprechen, plastizieren wir in Wahrheit Formen in die Luft hinein. Die sind halt ganz flüchtig und wieder weg. Sehr interessant, diese Luftlautformen zu beobachten. Da gibt es sogar schöne Fotografien und so. Man kann es unter Umständen sogar selber beobachten, in der kalten Luft, also wenn so der Hauch vorm Mund ist und man da hineinspricht, dann von der Seite betrachtet, dann sieht man schon gewisse Formen, die sich da bilden. Und bei jedem Laut andere Formen. Die sind ganz charakteristisch. Nur das ist was ganz, ganz Flüchtiges und verweht. Das Wort der Elohim hat halt etwas mehr Bestand. Aber indem sie es aussprechen, bringen sie die Schöpfung hervor. Und dem, was dann da sozusagen stehen bleibt draußen in der Welt, an dem können sie sich jetzt ihrer selbst bewusst werden, an ihrem eigenen Werk. Sie sehen die Spuren ihres Wirkens in dem, was da zurückgeblieben ist. Und dadurch erkennen sie sozusagen ihre eigenen Schöpferkräfte erst richtig bewusst kennen. Da sehen sie, aha, wir haben das und das zustande gebracht. Und sieh an, das ist gut geworden, das ist schön geworden. Und mit jedem Schöpfungstag wird es immer mehr differenzierter. Also sie entwickeln sich weiter. Am Anfang ist das Erste, was sie hervorbringen können, das Licht. Sie offenbaren das Licht. Ist was Tolles, ist was Hohes, Geistiges, ist eigentlich ihr geistiges Licht, das da jetzt hineinleuchtet in die Seelenwelt. Aber es ist auch zugleich noch was ziemlich Undifferenziertes. Stellen wir uns vor, wir schauen in ein blendend weißes Licht hinein, dann sehr viele Details sehe ich da noch nicht. Es ist gewaltig, es ist ergreifend, blendend eben von mir aus, aber viel mehr kann man noch nicht sagen. Also das heißt, am ersten Schöpfungstag erfahren sie über sich im Grunde nicht mehr, als dass da ganz starke geistige Kraft in ihnen wirksam ist. Die wird ihnen zurückgespiegelt in dem Licht. Das spüren sie. Aber wie die im Detail beschaffen ist, das erfahren sie dann von Schöpfungstag zu Schöpfungstag immer mehr. Schon wenn am zweiten Tag diese Feste gebildet wird, die Wasser oben, die Wasser unten geschieden werden. Wir haben darauf hingewiesen, diese Scheidung der Wasser über der Feste und unter der Feste, da beginnt nämlich ein Prozess, wo diese ganze astralische Welt, die Seelenwelt, sich beginnt zu gliedern in verschiedene Sphären. Zu gliedern beginnt. Sphären, aus denen dann später auch die Planetensphären hervorgehen. Also diese eine Scheidung, Kristallhimmel und alles, was darunter ist, das ist erst der erste Schritt. Die weiteren Schritte sind, dass das alles, was unterhalb des Kristallhimmels ist, eben auch immer wieder in weitere Bereiche geteilt und getrennt wird, die dann letztlich den Tierkreis bilden, die dann letztlich die verschiedenen Planetensphären bilden, beziehungsweise ihr seelisches Urbild wird hier geschaffen. Das ist ein Prozess, der hier am zweiten Schöpfungstag beginnt und der im Wesentlichen sich vollendet am vierten Schöpfungstag. Am vierten Schöpfungstag ist der, wo dann gesprochen wird davon, dass Sonne und Mond gebildet werden und die Sterne gebildet werden. Da ist in etwa dann, sind diese Planetensphären im Astralischen fertig. Also es ist auch immer so, man darf sich nicht vorstellen, wenn hier irgendwas geschildert ist, so das ist jetzt passiert und damit ist aus. Sondern es ist eigentlich ein Prozess, der da angestoßen wird und der sich dann fortsetzt, teilweise fortsetzt bis weit, weit, weit in die spätere Erdgeschichte hinein. Also das sind Schöpfungskräfte, die fortwirken, die zwar sich dann immer mehr und mehr zurückziehen und langsam ersterben, also wir sind ja jetzt mittlerweile in einer Entwicklungsepoche der Erde drinnen, wo sich diese Schöpferkräfte weitgehend zurückgezogen haben. Also die Schöpfung als solches, die äußere Naturschöpfung ist eher schon im Begriff bergab zu gehen. Also sie hat ihren Höhepunkt überschritten. Aber immerhin, also bis zur Erdenmitte, über die wir eben schon drüber sind, bis dahin haben diese alten Schöpferkräfte noch sehr, sehr stark nachgewirkt. Also alles das, was hier geschildert wird, strahlt noch lange, lange aus. ist sozusagen auch nicht mit dem siebten Schöpfungstag dann einfach vorbei, sondern wirkt noch nach. Es kommt dann nur zusätzlich Neues hinzu. Ja, und jetzt der dritte Schöpfungstag, bei dem wir jetzt eigentlich stehen in der Besprechung. Beginnt also wieder mit dem Vayomer Elohim, Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim, El Makom Echad Veterae Hayabasha, Vayichen. Also wieder aus dem Wort heraus wird geschaffen, und zwar so, dass gesagt wird, es sollen sich die Wasser, und zwar jetzt die irdischen Gewässer, also das heißt das Stoffliche des Irdischen, das Seelenstoffliche des Irdischen, also im Wesentlichen diese Region der flutenden Reizbarkeit, dass sich das an einem Ort sammeln soll und an einem anderen soll sichtbar werden das Trockene. Hayabasha. Das H ist immer der Artikel dazu, also das Wort heißt eigentlich Yabasha. Yabasha, Trockenes. Da wird vorbereitet im Seelischen die Bildung des festen Erdelements. Aber was bedeutet das im Seelischen? Was bedeutet das im Seelischen? Bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Trockene geschaffen wird, ist die unterste Region in der Seelenwelt diese der flutenden, fließenden Reizbarkeit. Jetzt entsteht noch eine darunter, die sich dadurch auszeichnet, dass sie erstarrt ist im Grunde und sich abgrenzt ganz stark gegen den Rest der Seelenwelt. Also dieses ganze Fließende und damit auch ineinander Verfließende, das bis jetzt noch sehr, sehr, sehr deutlich hervortritt, zu dem kommt eben jetzt hinzu ein anderes, noch, man könnte sagen, dichteres Seelisches, das sich noch stärker abgrenzt vom Rest der Seelenwelt und das zugleich seelisch sehr steif, sehr starr ist. Also die seelische Grundlage des Erdelements ist eigentlich diese seelische Versteifung. Nur das, was heute die Menschen so stark in sich haben. Wenn man so die meisten Menschen heute anschaut, haben sie unheimlich wenig seelische Beweglichkeit. Das drückt sich dann aus, dass sie wenig Fantasie haben, dass sie aber auch wenig im Schauspielunterricht, merke ich das immer, wenig Beweglichkeit des Körpers im Grunde haben. Nämlich, ich meine jetzt nicht diese Fit-Mach-Mit-Beweglichkeit, das ist ja nämlich eine ganz mechanische im Grunde. Die Sportbewegung, wenn ich es jetzt ganz extrem nehme, ist dort am besten, wenn der menschliche Organismus wirklich wie eine Präzisionsmaschine wirkt. Für eine bestimmte Sportart sozusagen muss alles passen und wie eine Präzisionsmaschine, die auf diese einseitige Disziplin ausgerichtet ist. Für die künstlerische Beweglichkeit kann ich mit so einer Einseitigkeit nicht leben, sondern da muss alles ganz weich und bildsam, fließend eigentlich werden, bis in die Körperbewegung hinein. Wenn ich die Sprache rezitiere, muss die leben können bis in die kleine Zehe hinein. Ich sage den Sprachgestaltern immer, ich höre es, wenn eure kleine Zehe nicht beteiligt ist. Die Sprache muss durch den ganzen Organismus hindurch wirken. Und es müssen heraus diese ganzen, wie soll ich sagen, Verspannungen, Verklemmungen, die wir im Organismus drinnen haben. Die sind heute so stark. Die Menschen sind so unheimlich steif eigentlich. Und der Ursprung ist weniger die körperliche Steifheit als die seelische Steifheit, die dahinter steckt. Also der Ursprung wird aber jetzt dargelegt. Am dritten Schöpfungstag, wo also ein Seelenelement geschaffen wird, das eben relativ starr und unbeweglich ist. Und das sich äußerlich dann später mal auch in dem festen Erdelement ausdrückt. Also das ist gemeint zunächst mit dem Trockenen, das sich da bildet. Also das ist was ein sehr vertrocknetes Seelisches. Auch das ist richtig. Ja. Manche Menschen, die so, so ganz trocken immer nur sind, nur staubtrocken, kein Humor haben, nichts, nur ganz nüchtern, dann lebt das auch drin. Aber es ist natürlich andererseits auch die notwendige Voraussetzung, dass sich aus dieser ganz ineinander fließenden Seelenwelt im Einzelnen Gestalten, einzelne Wesenheiten, wenn man so will, herausbilden können. Weil sonst wäre das alles miteinander verbunden, wunderschön, aber einzelne Wesenheiten gäbe es eigentlich da gar nicht. Das heißt, es könnte diese ganze Erdenschöpfung nicht wirklich weitergehen, sondern die wäre so eine Einheitssoße irgendwo. Sehr beweglich, aber nichts Einzelnes könnte sich bilden. Also man darf das jetzt nicht negativ sehen. Es hat für uns auch negative Folgen, aber es hat auch ganz positive Folgen und ist absolut notwendig. Es sind eben wieder die schon genannten Egoismuskräfte letztlich, die dahinter stehen. Also sich abgrenzen vom Rest der Seelenwelt und irgendeinen kleinen Bezirk einmal für sich haben. Aber diesen kleinen Acker brauche ich eben, um ihn zu bebauen. Den muss ich schon haben. Weil stellt euch vor, wir wären alle also wie ein Tropfen im Ozean. Da wird man es nie als Ich finden. Da stellt euch vor, wir sind so ein Tropfen, den man hineintropft in den Ozean. Wir vermischen uns in die ganze Weite irgendwo. Wir würden nie zum Bewusstsein unseres eigenen Selbst kommen. Es ist ganz unmöglich. Also wir müssen uns herausreißen auch. Und dieses Herausreißen, das ist teilweise ja auch sogar ein schmerzvoller Prozess, weil eingebettet sein in diese fließende astralische Welt ist eigentlich was sehr Beseligendes. Also es ist auch etwas Schmerzvolles, da herausgerissen zu werden. Und es entsteht auch aus dem natürlich immer wieder eine gewisse Begierde, geradezu danach, als aus der einen umgebenden Seelenwelt zumindest Einzelnes sich herauszuholen und wieder einzuverleiben. Das ist ja die typisch egoistische Gebärde, ist ja, ich sperre mich da ein, aber irgendwas hole ich und will zu mir hereinziehen. Den Rest stoße ich einmal zurück, aber irgendein Einzelnes, was mir halt gefällt, was von dem ich glaube, dass ich es haben möchte, das ziehe ich da herein. Also es entsteht also auch etwas Begierdenhaftes, könnte man sagen. Weil solange ich ohnehin mit der ganzen Seelenwelt verbunden bin, entwickle ich im Grunde keine Begierde. Wonach? Ich hab es ohnehin. Ich brauche Begierde, entwickle ich noch etwas, was ich nicht habe. Was ich vielleicht das sehe da draußen, aber was ich im Moment noch nicht besitze. In dem Moment, wo ich es besitze, es mir einverleibt habe, hört die Begierde dann noch auf im Grunde. Und das heißt, jetzt wird geschaffen, jetzt am dritten Schöpfungstag wird geschaffen diese unterste Region der Begierdenglut. Und diese Region der Begierdenglut, das ist ganz interessant, die entspricht im Äußeren dem festen Erdelement, nicht dem Feuerelement. Man könnte sagen, ja, Begierdenglut, na, das muss ja dem Feuerelement entsprechen. Nein, es entspricht dem Erdelement, dem dichtesten, dem festen Element entspricht es. Und tatsächlich diese extreme Begierdenglut, wenn man sie im hellsichtigen Erleben, im rein seelischen Erleben erfasst, dann erscheint die höchste Steigerung dieser Begierdenglut etwa in dem, was Dante schildert als die Eishölle. War Dante in der göttlichen Komödie, da schildert er, wie im Erdenmittelpunkt ist die Eishölle. Und dort sind sozusagen gefangen die schlimmsten, die sündigsten Menschen, also, weiß ich nicht, der der Brutus zum Beispiel sitzt dort unten, der den Cäsar ermordet hat und so weiter. Aber also dort, wo eigentlich auch das Zentrum der arimanischen Welt in Wahrheit ist, die ist nämlich am allerstärksten in dieser egoistischen Abgrenzung. Das ist das Stärkste. Und das wird eigentlich in der seelischen Realität ist das absolute eisiges Erstarren. Das ist das, was hinter der Begierdenglut steckt. Nur wir hier im menschlichen Erleben erleben zunächst einmal das Spiegelbild davon, was in Wahrheit in seelischer Realität Eiseskälte ist. Erleben wir als sozusagen die Gluthitze der Begierden. Uns erscheint es als so etwas Hitziges und dergleichen. Aber in Wahrheit ist es etwas, was uns seelisch nämlich ganz starr macht. Indem ich nur mehr auf meine Begierden gerichtet bin, bin ich seelisch total erstarrt in Wahrheit. Da wäre so dieses geradezu selber Bild dieses arimanischen Wesens, das so ganz in die Erstarrung hineinführt. Und das ist ja oft so, also oft, das schildert Rudolf Steiner an vielen Stellen, wie das wirkliche Erleben in der Seelenwelt, in der Astralwelt, da zeigt sich alles im Spiegelbild, als Gegenteil eigentlich. Also etwa Begierden, die in uns stecken. Wenn wir sie im Astralischen erleben, scheinen sie von außen auf uns zuzukommen. Das ist immer dieses atypische Erlebnis, was jeder auf dem Einweihungsweg durchzumachen hat. In der Zauberflöte ist das also schön besänftigend der Tiere. Die Tiere, die scheinbar von außen kommen. Beim Dante in der göttlichen Komödie ist es auch so, ganz am Anfang begegnen ihm drei wilde Tiere, bevor er überhaupt den Eingang da findet. Und das sind aber nichts anderes als die eigenen Triebe, die eigenen Begierden, die man in sich hat. Die scheinen von außen zu kommen, obwohl sie in Wahrheit von uns ausgehen. Aber dort erscheinen sie im Gegenbild. Also im astralischen Erleben erscheint alles umgekehrt. Also was wir hier als Glut erleben, ist in Realität Eiseskälte, wenn man es so nennen will. Und das wird, wenn man also stärker in dieses seelische Erleben einsteigt, wird es sehr stark sogar, dieses Erleben. Also man spürt dann wirklich, sage ich mal, diese Eiseskälte, dieses Erstarren wirklich fast schmerzhaft. Und im Grunde spürt man es auch, wenn man halt so durch die Welt schaut, weil unsere Welt ist halt heute sehr stark einseitig vom Egoismus ergriffen und eigentlich, muss ich sagen, kann man da schon sehr stark den Schmerz empfinden, dass die Menschen eigentlich unheimlich Gefangener ihrer selbst sind, ihrer eigenen Begierden, eben gar nicht ihres Ich, weil das Ich nimmt einem nicht gefangen, aber die Egoismen nehmen uns sehr wohl gefangen, die kerkern uns ein in Wahrheit. Das ist genau das Bild, das Dante schildert im Grunde. Da sind dann diese Figuren, diese Menschen, halber stecken sie im Eis drinnen und können nicht raus. Und an den Gliedmaßen hängen überall die Eiszapfen sozusagen dran. Also sie können sie kaum rühren. Das ist schon ein sehr reales Bild. Also Dante hat das auch sehr, sehr klar gesehen.
Kann man das auch in Begegnung mit den anderen Menschen erleben? Diese Eiseskälte.
Ja. Ich meine auch gerade, also, dass man es auch bei den anderen Menschen sehr stark sieht und spürt, also, dass vielfach eine sehr starke Kälte ausgeht und dass dahinter aber trotzdem ja eben ihr Ich steht, das eigentlich vielleicht ganz was anderes will. Aber im Astralischen ist heute diese Verhärtung sehr stark da. Das ist ein großes Problem. Also namentlich in unserer westlichen Kultur ist das halt einfach sehr, sehr gefördert worden, diese Ausbildung des Egoismus. War teilweise sicher notwendig, um den Menschen einmal ganz auf sich selbst zu stellen. Aber nur mittlerweile sind wir Gefangene. Eingekerkert im Grunde in unseren erstarrten astralischen Kräften. Und Ja, wenn ich euch jetzt ein ganz schlimmes Beispiel bringen darf, wir haben eh vorher heute darüber geredet, wenn ich so manchmal in die anthroposophischen Zweige schaue, in das Zweigleben, und schaue, wie die Menschen auftreten, wie sie eigentlich steif auftreten. Wo sie zwar ein freundliches Gesicht aufsetzen, aber wo man merkt, die Herzlichkeit, eigentlich ist das nur eine Maske. Und ich will nicht sagen, dass sie böse sind dahinter, gar nicht, das will ich gar nicht sagen. Ich meine nur, was ihr wirkliches Herzliches ist, das kommt gar nicht durch. Das trauen sie sich, das dringt durch den Panzer gar nicht durch. Es ist also eine unheimliche Steifheit drinnen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass, also namentlich in Wien und in Österreich und so, die Zweige sind ziemlich überaltert. Also, aber es liegt nicht nur an dem. Es liegt einfach, es sind teilweise wirklich so ganz, sage ich mal, so fade, steife Gestalten. Die haben einen sehr großen Anteil drinnen. Und da ist diese Gefangenschaft besonders schmerzlich. Die sind auch sehr, sehr, sehr stark gefangen. Also, das heißt nicht automatisch, wenn ich mich in einen anthroposophischen Zweig einschreibe, deswegen bin ich schon gefeit dagegen. Da habe ich schon stempelt, dass man das nichts anhaben kann. Das hängt auch stark also mit diesem, wie soll ich sagen, rein arimanischen Intellekt zusammen. Und gerade die Anthroposophie und die Werke Steiners wurden lange Zeit sehr stark bloß intellektuell aufgenommen. Nicht von allen natürlich, aber von einem leider Gottes sehr großen Teil, die zwar sehr gut Bescheid wissen und sagen können, ja, GA 101, Seite 273, unten der letzte Absatz, dort hat Steiner genau das gesagt. Und so können sie es ja alles brav zitieren und das ist logisch und wunderbar, aber mit lebendiger Anthroposophie hat es nichts zu tun in Wahrheit. Das ist also allein zu wenig. Wobei ich jetzt nicht wettern will gegen den Intellekt. Also, es ist eine wunderbare Fähigkeit, wenn daneben das Lebendige auch vorhanden ist. Nur eben der Intellekt kann dieses Lebendige nicht ersetzen und das fehlt vielfach. Das fehlt eben auch teilweise sehr stark in den anthroposophischen Kreisen. Es ist zu starr. Und wir Anthroposophen müssten uns dadurch, wie soll ich sagen, kenntlich machen. Nicht dadurch, dass wir irgendwo hausieren gehen mit der Anthroposophie, sondern es müsste eigentlich gerade diese Lebendigkeit des Geistes ausstrahlen von uns. Das heißt nicht, dass wir jetzt ununterbrochen wie ein Kasperl herumhupfen müssen, also versteht's mir nicht falsch, aber diese seelische Beweglichkeit, eingehen zu können, wirklich auf veränderte Situationen, sich dort auch zurechtzufinden, auf andere Menschen eingehen zu können, nicht nach irgendeinem Schema, nach irgendeiner Verhaltensregel nur vorzugehen, sondern eben wirklich in der Situation beweglich genug zu sein, auf sie einzugehen. Auch diese Schlagfertigkeit dann zu haben, mit völlig neuen Situationen fertig zu werden, sich auf die einzustellen. Im Künstlerischen auch wirklich einmal aus der Tiefe heraus tätig zu sein, nicht nur aus dem Intellekt heraus. Unsere Kunst leidet ja heute auch so stark am Intellekt. Man glaubt, man muss also vorher einen Plan entwerfen, wie das fertige Kunstwerk dann hinstellen soll. Dann ist aber eine Konstruktion. Das hat mit Kunst noch nichts zu tun. Ich kann ein Kunstwerk nicht konstruieren. Das eigentlich Schöpferische kommt woanders her. Das muss aus dem lebendigen Geist kommen. Dann kann ich natürlich sehr vieles für die Umsetzung, kann ich sehr gut den Intellekt gebrauchen, das ist notwendig, klar. Ich meine, wenn einer Plastik gestaltet oder sonst was, muss er sein Werkzeug kennen, er muss die Materialeigenschaften kennen und dergleichen. Wenn er, eine große Statue gießen will, dann muss er was von Metallurgie und dergleichen verstehen, sonst wird das nicht funktionieren. Und dafür brauche ich sehr wohl dann den praktischen Intellekt. Aber der kann das eigentlich Künstlerische nicht ersetzen. Und das passiert aber heute so oft. Und die Menschen merken es nicht, wenn man heute eh nicht mehr sie beurteilen traut, was ist Kunst und was ist nicht. Der eine botzt ein Ei an die Wand und der andere eine Tomate. Und ist es Kunst oder nicht? Ja, Freiheit der Kunst, also man darf nichts mehr sagen. Also manches ist einfach wirklich ein Schmarrn. in Wahrheit. Es ist gar nichts, es ist eine Spinnerei. Das ist schon. Gescheit sind dann die Erklärungen darüber. Also wenn man so solche Kunstwerke manchmal dann die Erklärung dazu liest, warum das genau so sein muss und was sich da alles darin ausspricht, das ist meistens unheimlich gescheit. Das will ich gar nicht bestreiten. Nur ich könnte nicht sagen, dass das Kunstwerk als dieses selber das wirklich ausstrahlt. Also beim besten Willen nicht. Auch nicht bei den Anthroposophen so beliebten Beuys, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin nicht der unbedingte Beuys-Fan mit der fetten Ecke und solchen Geschichten. Also es ist gut. Geschimpft genug für heute. Ja, also dritter Schöpfungstag, da tritt dieses Trockene hervor. Yabasha. Yabasha, das Trockene. Wir haben letztens dann auch hingewiesen auf dieses schöne Wort, das immer wieder kommt, wenn das ist der ganze Satz, das heißt, Vayomer Elohim Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim Almakom Echat Veterai Hayabasha Vaihichen. Vaihichen. Und so geschah es, und also geschah es. Das ist so eine Art Floskel, könnte man sagen, die immer wieder auftaucht. Und dann, also die Elohim sprechen das aus, dann steht also Vaihichen, und so geschah es. Und dann geht's weiter, Vaikra Elohim la Yabasha Eretz ulmikve Hamayim Karayamim, Vayar Elohim Kitob. So, also, die Elohim sprechen es aus. Das ist der erste Schritt der Schöpfung. Dann geschieht es. Das heißt, es ist aber ein zweistufiger Prozess, haben wir das letzte Mal gesagt. Zuerst das Aussprechen und dann die Verwirklichung des Ganzen. Wir haben das letzte Mal so ausgedrückt, man könnte sagen, die Elohim sprechen ihr Schöpfungswort hinein in diese Erdenwelt. Und was sich da gestaltet, das tönt ihnen gleichsam wie ein Echo zurück. Also die Erde reagiert sozusagen, die Erdenwelt reagiert auf dieses Schöpfungswort und gestaltet sich jetzt gemäß dessen. Also es ist eine Art zweistufiger Prozess. Dieses Aussprechen und dann die Wirkung dieses Wortes, das zurückstrahlt. Dadurch wird dieses Gegenstandsbewusstsein und damit aber auch das Selbstbewusstsein der Elohim noch viel stärker, also das betont wird, dieser zweistufige Prozess, also dieses Aussprechen, Zurückstrahlen, Aussprechen, Zurückstrahlen. Und an diesem Zurückstrahlen nimmt aber die Erdenwelt, wenn man so will, aktiv teil, weil die nimmt also diese Gestaltungskraft, die im Schöpfungswort liegt, auf und gießt jetzt, könnte man sagen, das Stoffliche hinein in diese Formen, die von dem Schöpfungswort vorgegeben werden. Das Schöpfungswort bringt diese Gestaltungsformen hinein und die Erdenstofflichkeit ergießt sich da hinein, füllt diese Formen sozusagen aus und dadurch kommt die Schöpfung zustande. Und dann benennen die Elohim das, was so gestaltet ist. Also zuerst hat es geheißen, also es sollen sich die Wasser vom Trockenen trennen. Und jetzt heißt es eben, Vayikra Elohim la Yabasha Eretz. Und es nannten die Elohim das trockene Erde. Ulmikve Hamayim Karayamim. Und die Sammlung der Wasser nannten sie Meer oder Meere. Yamim ist heißt nicht nur Meere, es heißt auch, ist auch die Mehrzahl, also Meere. dieses Benennen ist auch etwas ganz Wichtiges, weil man damit, erst indem man die Dinge benennt, erkennt man sie richtig. Wenn ich irgendwo in die Welt hinausschaue und ich sehe irgendwas, zum Beispiel, weiß ich, geht durch den Dschungel und sehe irgendeinen besonderen Baum dort und ja, also gut, ein Baum ist es, aber was ist es, habe ich noch nie gesehen, ich habe keinen Namen dafür, ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Erst indem ich sozusagen einen Namen finde dafür, kann ich es wirklich als dieses bestimmte Wesen oder als dieses bestimmte Ding wiedererkennen. Und das passiert eben hier im großen Sinne, indem also die Elohim dieses Trockene, jetzt nicht mehr bloß das Trockene, sondern als Erde bezeichnen, als das Erdelement bezeichnen und das andere als das Meer, als das Yamim. Damit ist es also eigentlich erst das geworden so richtig, oder sie haben es erkannt als das, was jetzt da durch den Schöpfungsprozess herausgekommen ist, durch diese Benennung. Damit ist das erst abgeschlossen, abgerundet, der Prozess. Und dann sehen eben die Elohim wieder Vayar Elohim Kitob. Also sie sehen wieder, es war gut. Also auch diese Phrase kommt immer wieder, also dass sie das betrachten und sehen, es war gut. Das heißt, es ist aus. Das Geistige, das sie hineingelegt haben, drückt sich in der Form, die ihnen da entgegenkommt, aus. Mehr oder weniger vollkommen aus. Yamim, dieses Wort Meere, Yamim ist übrigens interessant. Ich habe euch das die letzten Male schon gesagt, mir ist etwas aufgefallen, weil es könnte ja ein Zufall sein, vielleicht steckt auch ganz was anderes dahinter. Das Wort Yamim ist die Mehrzahl von Yom auch, interessanterweise. Tag, Tage, Yom. Der eine Tag, Yamim, mehrere Tage. Und mehr heißt auch Yamim. Ich habe nirgendwo irgendwas darüber gefunden. Ob das also jetzt ein reiner Zufall ist, ich kann mir im Moment auch noch keinen Reim darauf machen, aber es ist immerhin interessant. Das ist mir irgendwie so angesprungen, dass irgendwas hat es da sozusagen. Ich meine, im Wort Yamim ist natürlich drin dieses, was auch in Mayim drinnen ist, also diese doppelten M und so, also das Wasserelement ist natürlich drinnen. Und mit dem J, das dort als Zeichen drinnen ist, heißt auch, dass die Ich-Kraft drinnen ist bis zu einem gewissen Grade. Nämlich das J, das ist der kleinste hebräische Buchstabe. Das ist nur so wie Apostrophel wird das geschrieben. Und nach der Ansicht der Kabbalisten ist ja erstens einmal überhaupt das ganze hebräische Alphabet aus dem J entstanden. Das ist sozusagen die Urmutter aller Buchstaben, könnte man sagen, der Ursprung aller Buchstaben. Und er steht für die Kabbalisten eben geradezu für die Ich-Kraft. Das J ist eigentlich das Ich im Grunde. Und das heißt also, in den Worten, wo das J drinnen ist, ist das immer ein gewisses Anzeichen dafür, dass da jetzt die Ich-Kraft, die schöpferische Ich-Kraft hineingetaucht ist. Sei es jetzt die menschliche oder in dem Fall eben die Schöpferkraft der Elohim, die da drinnen ist, oder dass sich ein Funke davon zumindest da verkörpert drinnen. Das heißt, Mayim. Und im Wort Mayim für Wasser ist das J ja auch drinnen im Übrigen. Mayim. Es ist auch schon drinnen, nur an anderer Stelle. Da rückt es jetzt ganz nach vorne. Yamim. Meere. Das ist also an vorderster Stelle. übernimmt also so, wie soll ich sagen, eine gewisse führende Rolle in der Geschichte. Also es geht darum, dass jetzt dieses irdische Gewässer, das als Meer, jetzt als Meer bezeichnet wird, dass das Meer von dieser Ich-Kraft, die, wie soll ich sagen, von den Elohim bereits beginnt herunterzusprühen in diese Erdenwelt. Weil auch wenn wir gesagt haben, also am Schluss der 7 Schöpfungstage opfern die Elohim ihr Ich hin, so ist die Wahrheit ja die, dass das nicht ein schlagartiger Prozess am Ende des 7. Schöpfungstages ist, sondern das ist etwas, was schon am Anfang ganz leicht beginnt und dann immer stärker wird und stärker wird. Und am 7. Schöpfungstag ist es dann vollendet. Dann haben sie wirklich ihre ganze Ich-Kraft abgegeben. Und diese Gestaltung der Erdenwelt bedeutet im Grunde auch, dass immer mehr so kleine Fünkchen von dieser Ich-Kraft der Elohim da herunterregnen. Es ist also so, gerade wenn man will, ein Feuerregen, der da herunterkommt, der erst sehr zaghaft beginnt, aber immer stärker wird. Und der Fortschritt in der Schöpfung ist, dass diese irdischen Gestaltungen im Grunde immer mehr von dieser Ich-Kraft erfasst werden, immer mehr aufnehmen können davon, bis dann am 6. Schöpfungstag ein Wesen dasteht, das zumindest ganz stark schon vorbereitet ist, ganz diese Ich-Kraft in sich aufzunehmen. Der Mensch eben. Aber das beginnt, also selbst die, wenn man so will, die Stoffe der Erde sind dazu prädestiniert, etwas davon aufzunehmen. Wobei, ja wie gesagt, das alles in der Astralwelt, in der Seelenwelt spielt. Also das ist erst das seelische Vorbild dessen, was dann äußerlich geschieht. Ja, jetzt sind also das Trockene und die Meere geschieden. Und nachdem das jetzt ist, diese Scheidung der Meere und der Wasser, nachdem eben dieses feste, diese feste Form gebildet wird mit dem Erdelement oder die Möglichkeit, feste Formen, feste Seelenformen zu bilden. Jetzt ist erst die Möglichkeit, dass die Pflanzen beginnen können zu entstehen. So etwas wie überhaupt einzelne Erdenwesenheiten war bis jetzt noch nicht möglich. Bis jetzt war noch alles durcheinander fließend. Also diese Erdenwelt war ein Ganzes im Grunde. Ein ganzheitliches Gebilde, in dem alles durcheinander wirkt und aus dem sich im Grunde noch keine einzelnen Gestalten herausgesondert haben. Jetzt, indem das Trockene, das zum Erdelement wird, das halt auch Haaretz heißt, wie es schon zwar am ersten Schöpfungstag angedeutet wird, nur jetzt ist es eben auf Basis wirklich dieses Festen, dieser seelisch erstarrten Gestalten, dieser starken Abgrenzung, die damit verbunden ist. Jetzt können die einzelnen Pflanzen Arten entstehen. Es ist ganz deutlich, wird dann genannt, jedes nach seiner Art. Le Mino. Mino sind die Arten. Also Vayomar Elohim, Tatche Haaretz, Deje eset mazria, zera etsperi, ose peri lemino, asher zarovo al haaretz. Vaihi chen. Und so geschah es. Also es sprachen die Elohim, die Erde lasse hervorsprießen, junges Grün, Kraut, Samen, Baum, Früchte und so weiter. Hervorbringen Frucht nach seiner Art, welcher ihr Same ist, und so geschah es. Also das ist jetzt so die kurze Übersetzung. Es ist ja wahnsinnig schwer, also diese Texte überhaupt in eine andere Sprache zu übertragen, zu übersetzen, und es ist praktisch unmöglich, den Bildcharakter dieser hebräischen Sprache zu übertragen. Weil wenn ich jetzt schreibe im Deutschen junges Grün, Kraut und Samen und Baum und so weiter, so hat das mit dem Bild, das die Hebräer dabei haben, so gut wie nichts zu tun. Haben wir das letzte Mal schon gesprochen, Deje, das ist noch was relativ Weiches, da ist noch dieses geistige Feuer sehr stark wirksam, da wie ein Esep, da wird es schon ein bisschen schärfer. Zera, der Same, ist was ganz stark durchgestaltetes. Aber immerhin, es ist noch Regsamkeit drinnen, also da tut sich noch was. Baum, Etz, aus. Ende. Das ist eigentlich nur mehr der tote Stamm. Also das Wort drückt eigentlich nur mehr dieses Totgewordene aus. Also auch diese Reihenfolge der Worte Deshep, Esep, Zera, Etz, das ist auch wieder nicht zufällig. Es ist schrittweise Verdichtung. Erst mit den Früchten Peri beginnt es wieder aufzubrechen irgendwo. Aber von Deshe, Esep, Zera bis Etz, zunehmende Verdichtung bis zum Absterben hin. Also Etz ist dann schon was, was im Astralischen, im Seelischen ganz starr geworden ist. Ja, danach eben dann beginnt wieder dieser Prozess, dass jetzt die Erde eben auf dieses Wort der Elohim antwortet, könnte man sagen, und es eben jetzt so geschieht. Und Vatotze Haaretz, Deshe Esep Masriya, Zer Leminehu, Veetz Ose Peri Asher Tsaruvo Leminehu, Vayar Elohim Kitob. Also die Elohim sprechen wieder Erschöpfungswort aus, es soll das und das geschehen. Das heißt, sie bilden einmal diese Formen im Geistigen vor, könnte man sagen. Und die Erde erfüllt sie dann mit dem dichten astralisch-stofflichen. Das ist der eigentliche Prozess. Also indem die Elohim das Schöpfungswort aussprechen, bilden sie im Geistigen die Formen vor und die Erdenwelt schickt ihr Stoffliches hinein. Du hast das letzte Mal darauf hingewiesen, dass das eigentlich so ein bisschen auf das Männliche und das Weibliche, auf das hinausläuft irgendwo. Und das ist ein sehr interessanter Hinweis. Ja, und dann sehen eben die Elohim wieder, dass es gut war. Und dann, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Shelishi. Also sie sehen, dass es gut war und es wird Abend und wird morgen der dritte Tag. Also es sind wieder diese Zeitgeister Yom an der ganzen Geschichte beteiligt. Ich würde sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wenn ihr wollt, lesen wir den dritten Tag noch einmal gemeinsam zum Abschluss. Wir ein bisschen gewöhnen an diese Formen. Nur den dritten jetzt. Bei Roman oder weil es alle frei lösen? Den dritten. Fast. Gut. Bei Roman. Vayomer Elohim Yikavu Hamayim Mitahat Hashamayim El Makom Echad Betarae Hayabasha Vayikel Vayikra Elohim Layabasha Eretz Ulmikve Hamayim Karayamim Vayar Elohim Kito Vayomar Elohim Tatshe Haaretz Deshe Esep Masriya Tsera Etz Peri Ose Peri Lemino Asher Tsaruvo Al Haaretz Vayiten Vatotze Haaretz Deshe Esep Masriya Tsera Lemineu Vez ose peri asher tsaruvo leminehu Vayar Elohim kitob Vayhi erev Vayhi boker Yom shelishi Shelishi. Schön. Schön. Ich hab jetzt einen tollen Klang schon langsam. Ganz einen eigenen Reiz.